Relevant.
Das Wochenmagazin.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Man sagt von der Schweiz auch, sie sei das Wasserschloss von Europa. Weil wir sind gesegnet mit einem Überfluss an Wasser. Es kommt aus den Bergen, von den Gletschern und dem Schnee. Und gleich hören wir immer wieder von Schadstoffen im Wasser, zum Beispiel aus Pestiziden oder auch von den PFAS, diesen Ewigkeitschemikalien, die seit einer Zeit immer wieder mal darüber berichtet wird. Darum haben wir uns gefragt, wie steht es um unser Trinkwasser wirklich? Müssen wir uns Sorgen machen? Und wie ist das jetzt nochmal genau mit diesen PFAS? Diese Fragen sind wir diese Woche angegangen im Relevant. Ich bin der Raphael Stegmeier und führe dich durch die Folge durch. Und mit der Leitfrage, wie steht es um Trinkwasserqualität in der Schweiz, ist Julia Anliker zu den Leuten wie du und ich. Sie war im Kanton Zürich in Niederuster, am Ufer vom Greifensee, und hat eine Strassenumfrage oder vielleicht eher eine Uferumfrage gemacht.
Was denken Sie, wie gut ist das Trinkwasser bei uns hier in der Schweiz?
Ja, gut.
Sehr gut.
Ja, ich sehe das auch, man hört es immer wieder, dass wir sehr, sehr gutes Trinkwasser haben, oder?
Ja, relativ gut. Wir haben eigentlich fast keine Verunreinigung, außer wenn ein Bauer irgendwie Gülle ins Wasser lässt, aber sonst ist es definitiv gut.
Ich glaube, es ist wirklich relativ gut bei uns, im Gegensatz zu anderen Ländern, anderen Gebieten. Und ja, man weiß natürlich nie, was im Trinkwasser und alles drin ist, was man aus dem Hahn lässt, je nach Gebiet. Aber eigentlich kann man es trinken.
Sensationell gut.
Sehr gut. Ich denke, es ist eine sehr hohe Qualität, die wir hier aufweisen.
Ja, sehr gut.
Warum denken Sie das?
Weil es super ist, es sieht super aus und klar aus.
Ja, weil es untersucht wird überall, denke ich.
Weil es gut gefiltert wird und meistens Grundwasser sehr sauber ist.
Einerseits aufgrund von Medien, also weil ich es auch schon gelesen habe. Ja, und einfach auch im Vergleich mit dem Ausland zum Teil, ja.
Ich glaube, weil es gut aufbereitet wird. Und ich glaube, wir haben das Privileg, dass wir relativ viel Wasser haben. Weniger als auch schon, aber einfach, wir haben Wasser. Und ich glaube, wenn es aus den Bergen kommt, sowieso. Und bei uns, glaube ich, wird es aus den Seen gut aufbereitet, ja.
Kann man das Wasser da von der Schweiz bedenkenlos aus jedem Wasserhahn in der Schweiz trinken?
Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass es in allen Gemeinden gleich gut ist.
Dieser Meinung bin ich absolut, ja.
Ja, ich würde sagen, und sonst wird man dementsprechend gewarnt, wenn es nicht gut wäre.
Also ich glaube schon. Es ist, glaube ich, überall sehr sauber.
Würde ich jetzt sagen, ja. Also ich habe es jetzt selber noch nie erlebt, dass das nicht möglich ist.
Ja, also ich trinke nur Hahnenwasser. Ich Wahnsinn, Wasser kaufen, wo um die halbe Welt gefugt worden ist, damit nachher irgendein Edelname draufsteht.
Wie seht ihr das mit dem Thema Schadstoff im Trinkwasser?
Das weiss man nicht. Da müsste eine genauere Untersuchung sein.
Das kann ich nicht ganz genau sagen, aber man hört da, sind wir ein bisschen Schadstoffe im Wasser sind oder kommt immer wieder etwas rein, ist ja logisch, wir tauschen, wir machen, wir tun, oder? Aber was ich weiss, ist, dass es recht gut gefiltert wird, immer wieder bei uns. Was zurückbleibt noch genau, das weiss ich nicht.
Wenn man das messen kann, irgendwie, ist noch schwierig, glaube ich. Von wo das denn gewisse Sachen herkommen, kann ich auch nicht zu wenig beurteilen. Ob jetzt vielleicht die Landwirtschaft ein bisschen auch damit zu tun hat, habe ich auch das Gefühl teilweise, aber schwierig zu sagen. Aber ich meine, es sieht ja so gut aus eigentlich bei uns, dass ich jetzt nicht glaube, dass wir uns da so viel Sorgen machen, denke ich.
Ja, das kommt darauf an. Es hat vielleicht schon drin, aber solange ja die Behörden nichts feststellen, wo ungefähr oder gefährlich wäre, kann man sicher trinken.
Das ist ein Problem, ja. Aber ich gehe davon aus, das ist bei dem Wasser, das aus anderen Quellen kommt, also abpackt in PET, ist das genauso das Problem?
Ja, es ist, denke ich, schon ein Thema, jetzt nicht unbedingt beim Trinkwasser, also es ist immer noch sehr hohe Qualität, aber ich denke, es ist sicher, wird ihm sicher zunehmende Herausforderung sein, das Level beizubehalten, das wir haben.
Was müssen wir da dagegen machen, dass da keine Schadstoffe mehr im Trinkwasser sind?
Keine Ahnung, was man kann machen.
Das ist eine gute Frage, die kann ich Ihnen so eigentlich nicht beantworten.
Ich kenne mich zu wenig aus, wenn ich ehrlich bin.
Ja, mit heißem Wasser, also abkochen und sonst, keine Ahnung, kann man sicher etwas beimischen. Also.
Es gibt doch auch irgendwie so Geräte, ich glaube, neuerdings, wo man Filter einbauen im Haus, wo es einen gewissen Teil rausfiltert. Aber ob das wirklich nützt, weiß ich auch nicht.
Ja, nicht trinken.
Oh, ich denke, da sind verschiedene Organisationen oder auch Bereiche gefordert. Ja, kann ich jetzt nicht explizit sagen.
Schauen, dass kein Schadstoff reinkommt und dann ist es ein schwieriges Thema. Dann sind wir bei den Pestiziden, oder? Denke ich. Also letztendlich ist man dann dort. Und das masse ich mir nicht an, dass ich dort sage, wie man es richtig machen soll. Ich glaube, das ist eine Balance, aber das ist sicher das Problem, ja, dass wir da Schadstoffe reintun, die irgendwie ewig drin bleiben. Ja.
Schauen, dass da keine Schadstoffe reinkommen. Das ist auch salopp gesagt die Mission vom SVGW und unserem nächsten Interviewgast. Der SVGW ist der Fachverband für Wasser, Gas und Wärme. Sie setzen sich ein unter anderem für eine sichere und nachhaltige Wasserversorgung. Und der Christos Bräunle ist der Leiter von der Kommunikation und dem Verlag beim SVGW und hat mir können sagen, wie es um unser Schweizer Trinkwasser wirklich steht.
Trinkwasser ist sicher, man kann es bedenkenlos konsumieren. Trinkwasser ist ein Lebensmittel und es muss wie alle anderen Lebensmittel die Vorgaben vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen erfüllen. Wenn es das nicht macht, dürfen wir es nicht an die Bevölkerung abgeben. Und die Vorgaben für Trinkwasser sind sehr streng. Das ist einerseits, weil es keine Alternative gibt und zum anderen, weil man auch von einer Konsumation von 2 Liter pro Tag und pro Person ausgeht.
In der letzten Zeit hat man aber immer wieder viel gelesen in den Medien darüber, dass chemische Schadstoffe im Trinkwasser vorkommen können und sogar auch, dass manchmal so Höchstwerte überschritten werden. Der Christos Bräunle hat da gesagt, die Höchstwerte seien da so tief, dass es trotzdem noch unbedenklich sei.
Also grundsätzlich unterscheidet man zwischen den mikrobiologischen und den chemischen Verunreinigungen im Trinkwasser. Mikrobiologische Verunreinigungen, das sind Keime und Bakterien. Chemische Verunreinigungen sind beispielsweise eben Abbauprodukte von Pestiziden oder chemische Stoffe aus der Industrie oder in Konsumgütern.
Oder die Ewigkeitschemikalien, PFAS zum Beispiel. Da kommen wir aber später noch darauf zurück. Bei den Pestiziden ist es so, dass sich im Boden gewisse von diesen Stoffen verändern und die können dann eben sogar im Grundwasser nachgewiesen werden.
Grundsätzlich haben wir in der Schweiz zwar eine sehr gute Qualität vom Grundwasser. Das Wasser, wo quasi in den Untergrund geht, das fließt dort durch den Untergrund durch und wird in dem Prozess dann gereinigt. Und das Grundwasser hat an vielen Orten so gute Qualität in der Schweiz, dass man es eigentlich praktisch ohne Behandlung oder dann eben mit einer einfachen Aufbereitung als Trinkwasser an Konsumentinnen und Konsumenten abgeben kann.
80% vom Trinkwasser sind aus Quellen oder eben Grundwasser. 20%, also ein Fünftel, stammt aus den Flüssen und Seen.
Dort ist die Qualität so, dass man das eigentlich immer aufbereiten muss, und zwar mehrstufig. Das heisst, da lange die Desinfektion nicht, sondern da muss man dann mit Aktivkohle oder Nanofiltration das Wasser reinigen.
Beim Grundwasser sind die zusätzlichen Schritte meistens nicht nötig oder Nonig.
Das macht uns am meisten Sorgen. Da können wir immer mehr chemische Verunreinigungen drin nachweisen. Und zum chemische Verunreinigungen entfernen sind, wie gesagt, relativ teure, aufwendige Aufbereitungsanlagen notwendig. Da reden wir, wie gesagt, von Aktivkohle bis hin zu Umkehrosmose. Das sind dann Verfahren, wo alle Stoffe aus dem Trinkwasser entfernen. Also auch die man drin haben will, wie Mineralien und so Sachen.
Das heisst dann, man müsste das Wasser dann zum Beispiel auch wieder aufsalzen und so Massnahmen muss man dann auch zahlen. Heisst, das Trinkwasser wird möglicherweise teurer werden. Besser, als dass man das verunreinigte Wasser wieder sauber macht, wäre aber eigentlich, wenn man schauen würde, dass das Grundwasser einfach sauber bleibt. Da könnte man den sogenannten Zuströmbereich einfach besser schützen, zum Beispiel. Das ist das Areal rund um eine Wasserfassung, wo etwa 90% vom Wasser herkommt, das dann in die Fassung hineinfließt.
Und diese Zuströmbereiche sind an vielen Orten noch nicht bestimmt, noch nicht bezeichnet worden. Das heisst, man weiss gar nicht genau, wo genau das Wasser herkommt. Und durch das, dass die nicht bestimmt sind, kann man dort drin auch keine Schutzmassnahmen erlassen. Und darum setzen wir uns als Verband dafür ein, dass die Zuströmbereiche von wichtigen Fassungen möglichst rasch bezeichnet werden und dass in diesen Zuströmbereichen dann eben Anwendungsbeschränkungen erlassen werden.
Das heisst, Schutzzonen definieren in der Nähe von der Wasserfassung. Und da könnte man zum Beispiel dann das Düngen einschränken oder PFAS, also Ewigkeitschemikalien, einfach grundsätzlich. Da gibt es nämlich erst bei 5 von diesen Stoffen überhaupt Höchstwerte.
Neue Höchstwerte werden erlassen werden, auch auf Stufe EU. Und die Stoffe sind auch sehr schwierig aus dem Rohwasser zu entfernen. Von dem her setzen wir uns bei der PFAS eigentlich für ein generelles Verbot von diesen Stoffen ein, dass die nicht mehr dürfen eingesetzt werden, beziehungsweise dass sie nur noch dürfen in Fälle eingesetzt werden, wo keine Alternativen vorhanden sind und wo die Stoffe auch sehr wichtig sind. Also es gibt verschiedene medizinische Anwendungen, wo man PFAS braucht und wo es keine Alternativen dafür gibt.
Also Herausforderungen gibt es definitiv, die sind aber lösbar. Nehmen wir doch mal mit, was der Christos Bräunli am Anfang gesagt hat. Unser Wasser ist sauber. Und wir arbeiten daran, dass es so bleibt. Also die Leute aus der Strassenumfrage haben grundsätzlich recht gehabt mit ihrem Optimismus. Jetzt sind wir gerade zu der PFAS gekommen. Aus dem Alltag kennen wir die aus Imprägniersprays, Schmiermittel, Kunststoffbeschichtungen oder Teflon. Und die landen auch viel in der Umwelt und auch wieder in unserem Körper. Klar ist, sie sind schädlich. Aber irgendwie fehlt uns ein bisschen die Übersicht. Darum hat Tabea Kobel mit dem Martin Scheringer geredet. Er ist als Umweltchemiker bei der ETH Zürich und beschäftigt sich schon seit fast 20 Jahren mit diesen PFAS. Er hat uns erklären, wie sich PFAS auf uns auswirken.
Das Problem ist dort, dass die PFAS zwar giftig sind, zum Teil auch wirklich stark giftig, aber nicht akut giftig, sondern chronisch giftig. Und das heißt, man merkt die Giftwirkung nicht sofort, sondern oft erst nach Jahren. Und das macht es natürlich schwer, das zu erfassen. Diejenigen PFAS, die wir vor allem in der Umwelt finden und auch im menschlichen Blut, die können den Krebs auslösen. Sie können auch die Leber und die Niere schädigen und die Schilddrüse. Die schädigen den Fettstoffwechsel, die schwächen das Immunsystem und sie können auch Fehlgeburten auslösen. Das ist wie eine Art Schrotflintenschuss auf den menschlichen Körper mit ganz vielen Schäden an verschiedenen Orten im Körper.
Wow.
Das ist also voll problematisch.
Also es tönt schlimm.
Ja, es ist schon ernst. Also das ist schon problematisch, ja.
Also man muss wirklich etwas machen. Sie sind seit 20 Jahren schon dran am Forschen mit den PFAS. Was kann man denn da machen? Wie kann man das Problem lösen?
Genau, erst einmal ist es richtig, genau wie Sie sagen, man muss das Problem als Problem mal sehen und auch etwas tun. Also man kann das nicht einfach jetzt weiter irgendwie so gehen lassen. Was man machen sollte, ist zum einen, was wir immer sagen, die Quellen schließen. Also dafür sorgen, dass nicht noch mehr PFAS in die Umwelt freigesetzt werden, weil sie halt dann dort immer im Kreis sozusagen zirkulieren und eben die Nahrung gelangen ins Trinkwasser und dann auch zu Menschen zurückkommen. Das muss man auf jeden Fall versuchen zu stoppen. Und das andere ist, dass man misst, Proben nimmt, Umweltproben, Wasser, Boden, Pflanzen, Nahrungsmittel und auch menschliches Gewebe, Blut und dort misst, wie viel PFAS drin sind, um herauszufinden, wo die Belastungen am höchsten sind. Und dann kann man gezielt versuchen, das zu vermeiden, eben oder das Wasser zu reinigen, die Nahrungsmittel zu vermeiden, die am stärksten belastet sind.
Zeigen Sie aber, man kann es ja eigentlich gar nicht wirklich zerstören, das PFAS. Also es ist eben nicht, zum Beispiel im Feuer kann man es wie nicht wegmachen, also es ist nicht verbrennbar. Wie kann man denn etwas rausnehmen und dann das wieder irgendwie so machen, dass es einem nicht mehr eine Gefahr ist?
Eben, man kann es dann schon zerstören, wenn man es sozusagen in der Hand hat, also wenn man es greifen kann. Wenn man ein Abwasser hat von einer Industrieanlage und das Abwasser sammelt, dann kann man natürlich schon mit viel Energie draufgehen, sage ich mal. Also UV-Licht, hartes UV-Licht oder hohe Temperatur, aber halt sehr hoch, über 1000 Grad oder auch mit sehr aggressiven Chemikalien, dann lassen sie sich schon zerstören. Ah. Aber die in der Umwelt zirkulieren, also jetzt auch im Zürichsee, sage ich mal, die sind halt fein verteilt. Das ist wie die Milch im Kaffee. Und die bekommt man nicht mehr zurück. Das geht dort eben nicht mehr.
Dort ist es also, müssen wir wie mit dem leeren Leben irgendwo?
Ja, genau, richtig. Leider ist das wohl auch die Schlussfolgerung, die man hier ziehen muss.
Jetzt haben wir ja viel eben gehört, auch in den Medien und so weiter. Also es ist in dem Fall nicht eine Überreaktion von den Medien, dass das so aufgeblasen worden ist.
Nein, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es keine Überreaktion ist. Das ist nicht aufgeblasen, sondern in dem Fall ist es wirklich wichtig, denke ich, dass die Medien auch informieren und dass die Leute wirklich sich ein Bild machen können davon, die Bevölkerung. Es ist wirklich wichtig.
Jetzt haben Sie gesagt, eben, man kann in der Kläranlage etwas machen zum Beispiel. Was kann denn die einzelne Person machen, um PFAS vermeiden oder auch schauen, dass man es eben möglichst nicht bekommt oder in den Organismus rein tut von sich selber?
Ja, das Hauptproblem ist auf eine Art für die Einzelperson, dass es keine Deklaration gibt. Also man kann als Einzelperson, als Konsument gar nicht wirklich wissen, wo sie noch drin sind in den Produkten, die man kauft. Leider. Es gibt einige Marken, die das offensiv bewerben, also vor allem dafür die Outdoor-Bekleidung, Sportbekleidung, dass sie sagen, unsere Sachen sind PFAS-frei. Das ist gut. Aber das ist eben freiwillig. Und wenn nichts deklariert ist, weiß man wenig oder nichts eigentlich. Man sollte beim Essen darauf achten, dass man eigentlich nur aus Glas und Porzellan und Metall das Essen zu sich nimmt letztendlich. Also letztendlich vom Teller am Tisch, sag ich mal. Weil viele von diesen Nahrungsmittelverpackungen, die Becher und alles, das, die aus Pappe sind, imprägniert sind und zum Teil eben dann auch mit PFAS imprägniert sind.
Mhm. Ah, das ist spannend. Auch Kunststoff in dem Fall auch etwas, wo das abgibt?
Ja, kann schon sein. Es ist eben längst nicht überall so, aber es ist eben möglich und es ist eben nicht zu erkennen und auch für uns, für mich wäre das nicht zu erkennen, es ist nicht deklariert. Deswegen versuche ich eigentlich immer, wie gesagt, aus Gläsern und Porzellantassen zu essen und zu trinken.
Mhm. Und wie ist es mit dem Wasser? Kann man es denn da jetzt auch, also jetzt, man probiert es ja schon rauszunehmen auf eine Art und Weise, es gibt ja aber auch die Filtersysteme zum Beispiel, kann man jetzt dort auch etwas machen mit dem?
Ja, ich würde aber eigentlich sagen, dass das die Wasserversorger sozusagen mehr zentral machen sollten. Also daheim würde ich jetzt nicht dafür plädieren, so einen Filter an den Wasserhahnen anzumontieren eher, sondern ich denke, man sollte eher an die Gemeinde oder an den Kanton gelangen, dass erstmal, und das tun die Kantone auch schon, gemessen wird, dass man weiß, wie viel PFAS sind allenfalls im Wasser in der eigenen Gemeinde oder in der Gegend, wo man wohnt. Und dann schauen, wie hoch sind die Werte und was tut denn auch dann der Wasserversorger.
Also, irgendwie müssen wir damit leben, dass die PFAS in unserer Umwelt sind. Sie können uns auch schaden, aber genau wie vorher der Christos Bräunle sagt, auch der Martin Scheringer, dass der Bund und die Behörden da dran sind und eben auch Forschende wie er selber. Wir hier in der Schweiz kümmern uns also darum, dass unser Wasser frei ist von Schadstoffen. Wenn wir jetzt in andere Länder schauen, dann gibt es aber Menschen, die da ganz andere Probleme haben. Zum Beispiel, habe ich überhaupt Zugang zu Trinkwasser? Wie lange muss ich dafür laufen? Komme ich genug über? Oder ist es wenigstens halbwegs sauber? Äthiopien wäre so ein Beispiel, wo es Leute gibt, die Fragen haben. Die Stiftung Menschen für Menschen ist da am Helfen, wie der Co-Geschäftsleiter Michael Kesslering der Julia Anliker erzählt hat.
Man kann vielleicht sagen, es gibt so internationale Statistiken auch. Und dort gibt es zum Beispiel Aufstellungen, wie der Zugang zu Trinkwasser ist. Und für uns in der Schweiz, wenig überraschend, sagen dort die internationalen Statistiken, 100% der Leute haben Zugang zu sauberem Trinkwasser. In Äthiopien ist es so, dass es gerade auch einen grossen Unterschied gibt zwischen Stadt und Land. Also von der städtischen Bevölkerung haben fast 98% Zugang zu sicherem Trinkwasser. Auf dem Land ist es noch ein bisschen anders. Auf dem Land haben fast 30% keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und weil ein grosser Teil der Bevölkerung auch auf dem Land wohnt, macht das insgesamt fast ein Viertel der Gesamtbevölkerung in Äthiopien keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser hat. Wir haben eben auch schon Umfragen gemacht in unserem Projektgebiet. Und dort ist es natürlich noch mal dramatischer. In unseren Umfragen haben sich jetzt in zwei verschiedenen Gebieten gezeigt, dass es fast 90% sind, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben.
Trinkwasser müssen wir sich auch nicht so vorstellen wie bei uns, so einfach fließendes Wasser aus einem privaten Hahn. Da müssen wir bis zu 2 Stunden für einen Weg einrechnen, um Wasser zu holen. Oft sind es auch Frauen, die das Wasser gehen holen. Und wenn es junge Mädchen sind, dann verlieren sie auch viel Zeit, die sie eigentlich in der Schule sein sollten.
Man hat häufig fast keine andere Wahl, als dann eben doch verunreinigtes Wasser zu trinken und als Trinkwasser zu verwenden. Und das ist natürlich, ja, entstehen daraus viele Krankheiten, also verschiedenste Sachen wie Würmer, Amöben, Ruhr, das ist eine berühmte Krankheit und verschiedene andere Durchfallerkrankungen, die dann die Menschen sehr behindern.
Das verunreinigte Wasser nimmt man dann vom Boden, von Wasserstellen, wo die Tiere auch Wasser trinken. Und die Tiere verrichten dort auch häufig ihr Geschäft und darum sind dann die Wasserquellen auch noch zusätzlich mit Tierfäkalien verunreinigt. Das führt dann unter anderem eben auch dazu, dass Menschen von diesem Wasserkonsum krank werden. Die Stiftung Menschen für Menschen ermöglicht in Äthiopien mit sogenannten Quellfassungen eine verbesserte Wassersituation.
Es sieht schlussendlich ähnlich aus wie im Brunnen, aber wenn man dann zum Beispiel gerade eben in den ländlichen, hügeligen Regionen, dann baut man so eine Quellfassung an einem Hang, also dort, wo eben auch die Quelle automatisch rauskommt. Man baut dann dort so eine Art Decke, das sieht man von außen eigentlich nicht, weil es in den Hang reingebaut ist. Es ist eine Art unterirdischer Raum, wo dann das Grundwasser aus der Quelle reinfließt. Und in dem Raum ist es eigentlich gefüllt mit so einer Art Kies. Es ist ja schon sauberer, wenn es aus dem Boden kommt, als wenn es noch verunreinigt wird. Aber es wird zusätzlich noch gereinigt von gewissem organischem Material, gewissen auch kleineren Bakterien, Algen etc. Und kommt dann schlussendlich, nachdem es durch das Kies durchgeflossen ist, in einem Strahl aus einer Röhre, wo man dann das Wasser entnehmen kann.
Wenn man keine so eine Quellfassung in der Nähe hat, dann muss man enorm weit laufen, um sauberes Wasser zu finden, was viel Zeit beansprucht, oder man könnte auch Wasser kaufen. Das sind aber nicht wirklich eine gute Alternative. In der Schweiz bekommt man für 1 Franken etwa 500 Liter Grundwasser. Da drinnen werden auch Wasser von der Dusche oder dem WC enthalten, was ja eigentlich auch sauber genug wäre zum Trinken. In Äthiopien sei das verhältnismässig viel teurer.
Dort kostet 40 Liter Wasser etwa 1 Franken. Und 40 Liter, das klingt jetzt im Ersten zum Trinken, wäre es viel, aber wir müssen auch bedenken, also in der Schweiz braucht eine Person etwa 140 Liter pro Tag. Also 40 Liter brauchen wir eigentlich nur schon zum Duschen oder etwa 40 Liter auch zum aufs WC gehen, also zum WC spülen. Und das würde in Äthiopien mehr als den Lohn eines Tagelöhner bedeuten. Also es ist eigentlich keine Alternative, dass man sich das Wasser kauft. Und darum ja, hat man eigentlich schlussendlich nicht wirklich eine richtige Alternative, außer man hat extrem viel Zeit oder verhältnismäßig viel Geld zum sauberes Trinkwasser können kaufen.
Also sind die Quellfassungen sehr wertvoll für die Bevölkerung in Äthiopien. Damit die Quellfassungen dann langfristig funktionieren, tun sie von Menschen für Menschen sogenannte Wasserkomitees gründen.
Das sind immer Leute aus der Gemeinde, wo wir schulen, wo wir quasi die Komitees gründen, die schulen und sagen, wie man die Wasserstelle eben auch muss unterhalten, dass es wirklich langfristig hält. Und eben durch das, dass es recht simpel, also es hat nicht gross irgendwelche Mechanik dahinter oder so, es ist ein recht simpler Bau, und das sind die auch wirklich langlebig. Aber dennoch muss man es natürlich unterhalten, den Zaun flicken, vielleicht manchmal ein bisschen putzen, aufräumen, eben auch schauen, dass der Zugang gewährleistet ist. Und für das sind die Wasserkomitees zuständig und so wird auch die Nachhaltigkeit wirklich garantiert.
Der Michael Kesslering von der Stiftung Menschen für Menschen über die Wasserqualität in Äthiopien und wie sie dort durch den Bau von Quellfassungen nachhaltige und saubere Wasserstationen möglich machen. Das Thema könnte man natürlich noch stundenlang weiter vertiefen. Wir machen aber an dieser Stelle jetzt einen Punkt. Zusammengefasst können wir sagen, wir haben in der Schweiz mit dem sauberen und vielen Trinkwasser einen Schatz von höchem Wert. Dass das auch in Zukunft so ist, müssen wir aber dranbleiben und auch etwas dafür investieren. Die PFAS sind sicher ein bisschen ein Sorgenkind. Auch nicht nur im Wasser, sondern sonst im Alltag kann man sicher ein bisschen mehr aufpassen. Es gibt zum Beispiel Produkte, wo schon deklariert ist, dass sie ohne PFAS wären. Die könnte man nutzen. Und wenn wir über den Tellerrand rausschauen, also ins Ausland, dann sehen wir, es geht nicht allen so gut. Es gibt auch grundlegendere Probleme als die, die wir haben. Da können wir dafür international auch aushelfen, mit Know-how und Ressourcen aus der Schweiz. Zu Gast in dieser Folge sind der Christos Bräunle vom Fachverband für Wasser, Gas und Wärme, der Martin Scheringer, Privatdozent an der ETH Zürich und der Michael Kesslering von der Stiftung Menschen für Menschen. Mitgeschafft haben der Karl Dietli, Julia Anliker, Tabea Kobel und ich. Ich bin der Raphael Stegmeier. Wir von Relevant, das Wochenmagazin, meldet uns in einer Woche wieder. ERF Media hat aber noch ganz viele andere hörenswerte Inhalte. Also wenn du oder dein Umfeld unsere Arbeit einfach interessant oder sogar hilfreich findest, dann würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. ERF Media lebt nämlich von Spenden. Jeder Franken hilft uns, dass wir diesen und die anderen Podcasts auch in Zukunft produzieren können. Spenden geht am besten über den Link in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächstes Mal.
Relevant.
Das Wochenmagazin von ERF Medien Schweiz.